Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa.
Gumo.
Gumo.
Na?
Na? Es scheint die Sonne.
Ja.
Wir werden jedes Gespräch erstmal mit einem Kommentar über das Wetter anfangen, aber es ist ja wirklich im Moment einfach nur ein Krimi, dieses Wetter.
Und es ist ja auch einfach voll ausschlaggebend für die Laune, oder?
Voll.
Also die eigene Laune ist ja viel besser, wenn die Sonne scheint.
Ja, bei uns scheint die Sonne. Ich habe richtig gute Laune. Und ich möchte gerne diese Podcast-Folge mit einem O-Ton beginnen von Frau Dr. Alexandra Feichtenschlager, Kardiologin hier aus dem Rheinland, aus NRW, die aber, glaube ich, sogar also deutschlandweit mittlerweile bekannt ist. Das heißt mittlerweile, die ist auch schon länger im Dienst. Ja, und möchte euch gerne ihr Fazit vorstellen, das am Ende der kardiologischen Untersuchung von Muni gestanden hat.
Ja, also wenn Sie an ein Pferd haben, was so stark Gewicht verliert, ja, dann fehlt es natürlich nicht nur an Energie, so dass der abmagert, sondern es fehlt auch an allen essentiellen Stoffen. Essentielle Stoffe sind die Stoffe, die der Körper immer mit der Nahrung aufnehmen muss. Die kann er nicht selber produzieren. Ja?
Wow. Mhm.
Also das sind verschiedene Aminosäuren. Das sind beim Pferd schon weniger als beim Menschen, aber es gibt eben auch welche, die fehlen dann trotzdem. Und es sind eben Spurenelemente, Mineralstoffe, ja, und auch Vitamine teilweise, wobei das Pferd mit seinem Darmtrakt eigentlich schon viel günstiger dran ist als wir, weil die Bakterien sehr viel produzieren. So, und wenn Sie jetzt einen Wurmbefall haben, dann müssen Sie sich vorstellen, dann entstehen auch noch natürlich Vernarbungen am Darm. Das heißt, auch da kann nochmal mechanisch die Barriere größer sein, um Stoffe aufzunehmen. Und deshalb muss man jetzt eigentlich davon ausgehen, dass das, was wir da an Befunden haben, nämlich diese Verdickungen an den Klappen, die hängen damit zusammen, dass der Körper zu wenig Silizium aus dem Futter aufgenommen hat. Und dann sehen wir, wenn wir dann schaffen, dass das auch wieder aufgenommen wird, dann werden die langsam wieder zurückgebaut. Das geht sehr langsam, weil das daran liegt, dass eben jedes lebende Organ nach und nach rund erneuert wird. Ja? Dieser Prozess geht aber ja nicht in einem Jahr, ist nicht die Klappe einmal neu, sondern das dauert viele Jahre, bis dann irgendwo alles mal erneuert worden ist. Und wenn Sie dafür sorgen, dass das Silizium immer genügend da ist, dann werden diese Fasern, die dieses Grundgerüst der Klappe bilden, eben wieder schön parallel angeordnet und dann verschwinden nach und nach diese Zubildungen. Pferde sind erstmal grundsätzlich sehr gut im Kompensieren. Ja? Das heißt, so einen Rückfluss, den er jetzt hat, den kann er spielend kompensieren, indem das Herz einfach ein bisschen kräftiger arbeitet. Das heißt, seine Reitfähigkeit ist völlig uneingeschränkt gegeben mit dem Rückfluss. Wir werden aber trotzdem daran arbeiten, dass auch das möglichst noch kleiner wird und vielleicht sogar ganz verschwindet. Also ich denke, das ist nicht so groß und wir werden schon eine Chance haben, dass wir das auf lange Sicht wegkriegen.
Oh Gott, danke. Lisa, wie crazy bitte, wie lange haben wir auf diese Aussage gewartet und gehofft und du auch vor allem doll gebangt und ich freue mich so doll für dich, vor allem wie krass bitte, dass das eventuell sogar noch komplett weggehen kann. Ich habe aber eine Frage.
Ja.
Dieses Silizium,
ja.
Woher kriegt man das?
Das ist ein Spurenelement. Also dazu muss man auch sagen, um direkt mal gleich etwas zu sagen, was jetzt wieder so ein bisschen im Gegensatz dazu stehen könnte. Es ist halt eben auch nur in Anführungsstrichen ein Spurenelement. Das ist aber der neueste Ansatz von Frau Dr. Feichtenschlager.
Okay.
Und sie hat selbst eine Studie mit, ich glaube, über 1000 oder noch mehr Pferden seit 3 Jahren am Laufen und sagt, dass es wirklich funktioniert. Mein Freund zum Beispiel, Humanmediziner, hat gesagt, okay. Und sie meinte auch, ja gut, alte Kardiologen, die sagen auch, konservativ behandeln mit Medikamenten, Herzprobleme und fertig. Also sie kommt damit nicht bei allen Kardiologen super gut an, das weiß ich auch. Aber ich weiß auch von ganz vielen Followerinnen zum Beispiel, die sie auch hatten und das tatsächlich so gemacht haben, wie sie es empfohlen hat, dass sich da wirklich richtig was getan hat. Und ich bin gespannt, ob und wann sie diese Studie veröffentlicht. Das ist ja dann auch nochmal immer super wichtig und spannend und gut, wenn man sowas nachlesen kann.
Mhm.
Es ist gerade mein absoluter Lichtblick und ich freue mich so, weil ja wirklich mehrere Ärzte, Tierärzte gesagt haben, es ist ein sogenannter Kümmerer und das wird immer schwierig bleiben. Und die Herzgeräusche waren bei der allerersten Untersuchung, bei der Ankaufsuntersuchung quasi damals, so stark, dass wir da ja schon, ich weiß noch, dass ich bei der Züchterin angerufen habe und gesagt habe, du, wir werden das nochmal untersuchen, aber es kann sein, dass ich ihn wieder auf die Weide stellen werde, weil noch ein zweites unreitbares Pferd ist einfach Quatsch. Und damit war sie auch total einverstanden. Also wir waren da von vornherein ja ganz cool und offen miteinander. Und es war dann ja im Verlaufe der Zeit schon weniger stark ausgeprägt, dieses starke Herzgeräusch. Also man hörte, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, diesen Rückfluss, von dem sie auch eben gesprochen hat. Denn er hat an der Mitralklappe immer noch eine leichte Herzklappeninsuffizienz. Das bedeutet, da fließt einfach Blut wieder zurück. Das ist schlecht, weil dann sozusagen das mit Sauerstoff angereicherte Blut nicht dahin kommt, wo es gebraucht wird. Correct me if I'm wrong. Das ist so, wie ich das verstanden habe. Und diese Zubildung, das finde ich ganz spannend. Die können ja eben auch weggehen, hat sie ja gerade gesagt. Und das Krasseste ist, glaube ich, zu verstehen, wie wichtig, ja, so Pferdegesundheit sowieso ist, aber wie wichtig, so, also wie die Zusammenhänge funktionieren. Und ich finde das immer wieder so interessant, dass ja gerade Fohlen, das wusste ich übrigens auch nicht, ja wirklich teilweise schon alle 6 Wochen, aber mindestens alle 3 Monate entwurmt werden müssen. Und teilweise kannst du da ja auch, also das wissen ja auch viele, reinhauen, was du willst. Es gibt Resistenzen und so weiter. Und was da alles dazugehört zu einem guten Parasitenmanagement. Wann übrigens diese Herzklappeninsuffizienz entstanden ist, kann keiner sagen. Also er hatte ja auch noch eine Herzmuskelentzündung daraus resultierend. Also nicht aus der Herzklappeninsuffizienz, sondern vermutlich entweder aus dem Parasitenbefall oder eben Mangelernährung. Auf jeden Fall hatte er eine, weil es ihm schlecht ging. Das kann man am Herzen sehen. Er wurde ja kardiologisch sehr ausgiebig untersucht. Ich habe da auch Videos gemacht, die lade ich auch nachher nochmal hoch. Das kann keiner sagen. Ne? Es kann jetzt keiner sagen, boah Mensch, als der ein Jahr alt war, da war der total krank. Wieso hat das keiner gemerkt? Sonst kann keiner sagen, wann das war. Was aber ganz sicher ist, er war, und das hat man ihm ja auch schon früher angesehen, bestimmt mal ordentlich verwurmt. Was ja einfach auch nicht unüblich ist, gerade bei jungen Pferden, die haben einfach kein gutes Immunsystem und das kann da mal richtig schnell explodieren und man kriegt es mehr oder weniger gut in den Griff. Und bei ihm war das halt eben durch das Zusammenspiel aller Faktoren einfach der totale Knockout. Ja, und ich find's aber sau spannend. Und natürlich völlig absurd, weil du hast eben gerade gesagt, auf diese Nachricht haben wir alle gewartet. Ich habe da gar nicht mehr mit gerechnet. Also für mich war irgendwie klar, das wird ein Pflegefall sein und bleiben. Und als er aus der Klinik kam, ich weiß gar nicht, ob ich das öffentlich gesagt habe, aber ich habe es definitiv zu Libius gesagt, zu Kathleen und ich glaube auch zu dir, wenn dieses Pferd innerhalb des Folgejahres 1, 2, 3 Mal in die Klinik geht, dann werde ich eine Entscheidung treffen, die so aussieht, dass ich den vermutlich doch irgendwann einschläfern lassen muss, weil ich möchte nicht, dass mein Pferd so ein Leben führt. Also ich war von wirklich, vielleicht war das jetzt ein toller Versuch und es hat irgendwie kurzfristig geklappt, aber wir müssen ihn trotzdem irgendwann erlösen über, ja gut, wenn es ihm gut geht, dann kommt er zu mir in den Garten, wenn er nicht galoppieren kann, weil sein Herz zu schwach ist, bis hin zu, okay, er hat gerade ein richtig geiles Leben auf der Weide, das kann er auf jeden Fall haben. Und jetzt sagt sie einfach so, jo, also aus kardiologischer Sicht kann er eingeritten werden. Und er hat sich so gut gemacht nochmal, jetzt in diesen letzten Wochen, die er in dieser Jungpferdeherde auf der satten Wiese steht und wirklich einfach nur Pferd sein darf. Und ihr wisst ja alle, wie sehr ich verunsichert war. Und es haben auch viele mich ja auch kritisiert dafür, ne? Boah, jetzt wird dem Pferd wieder den Stress antun. Klar, war auch kurzfristig
Find
Stress.
Finde ich aber auch so, es ist ja immer Kritik da, ne? Und letztendlich, wenn man, also wird jetzt wahrscheinlich jeder sagen, dass das die beste Entscheidung ist, was du ja von Anfang an wusstest, weil nirgendwo anders gehört so ein Pferd hin als auf die Weide und einfach nochmal das Jahr, was er quasi an Jungpferd sein verloren hat, wieder aufzuholen. Und deshalb wartest du jetzt ja, also hast du ja allgemein so lange gewartet und der sah ja auch Anfang des Jahres oder in Zusammenhang mit Krankheit viel zu schlecht aus, dann hätte man gar nicht reiten können, auch ohne Herzfehler nicht.
Nee, das ist
aber wow. Ja, jetzt so langsam, 3,5-jährig, nächstes Jähr 4-jährig, sieht er halt aus wie ein 3-jähriger und es kann losgehen.
Das ist echt
so cool.
Und ich war ja jetzt gerade wieder vor einer Woche da. Ich mach's auch wirklich so, wie ich es mir gewünscht hatte, dass ich es mit gutem Gewissen machen kann. Ich fahre maximal einmal die Woche hin. Ich begrüße ihn, er begrüßt mich. Er kommt auch mit, findet es nett, dass es was zu essen gibt. Da hat er auch richtig Bock drauf. Und dann fahre ich wieder und der geht und ich gucke ihm hinterher und denke, what a life. Also das ist wirklich schön und das ist eine ganz tolle Herde. Das habe ich wirklich selten gesehen oder ich doch, bei Jungpferden sieht man das häufiger mal, ehrlich gesagt. Da ist einfach überhaupt kein Stress. Die sind alle nett miteinander. Du siehst, auch selbst wenn ich da hinkomme und ich ein Leckerchen in der Tasche habe, was ja eigentlich ein bisschen assi ist in der Herde, der grätzt niemanden weg, niemand grätzt rum. Die sind alle sowas von tiefenentspannt. Und jetzt das Allerwichtigste, was mich so sehr freut, als die Ärztin da war, kam auch mal wieder der Hofbesitzer Martin vorbei. Der ist immer super interessiert und ich finde das total nett. Und er kannte sie auch, der hatte auch schon mehrere Pferde da wohl mal untersuchen lassen. Also die kennt man bei uns, die Feichtenschlager. und hat sich das alles angehört und sie sagte dann, also wichtig ist eben, dass dieses Pferd jetzt alle Mineralienspeicher auffüllt. Wir haben auch eine Haaranalyse gemacht. Also das ist nichts, was man, also du kannst natürlich selber Haare ausreißen und irgendwo hinschicken, aber das ist nochmal eine ganz spezielle, richtig tiefgreifende Laboruntersuchung, die von einem Tierarzt angefordert wird oder gemacht wird. Und ich habe ihm so fingerdick Mähne ausgerissen und dann konnte sie oder das Labor anhand der ja Haare sehen, wann der wie mineralisiert war und was dem fehlt. Und natürlich nur das letzte halbe Jahr, weil die Mähne ist ja jetzt leider nicht so lang wie bei Björn und Boris, meinen Mini-Shetties. Da könntest du wahrscheinlich das ganze Leben nachvollziehen. Aber sie ist jetzt noch im Urlaub, deswegen konnten wir die Ergebnisse noch nicht besprechen. Aber das, was ich selber verstanden habe, ist, da fehlt's an allen Ecken und Kanten. Also er ist überall im untersten Bereich und muss überall immer noch aufholen, obwohl ich ja schon länger zufüttere. Das ist aber normal, das dauert wohl. Also wenig Zink, wenig Magnesium, wenig alles Mögliche, dieses Silizium, diesen Siliziumwert kann ich selber nicht so richtig bewerten, aber das werde ich mit ihr dann auch nochmal besprechen. Sie hat gesagt, wichtig ist, dass er eben jetzt ordentlich mineralisiert wird und dass man dann aber auch in zum Beispiel einem halben Jahr guckt, wie er dann dasteht, dass man auch nicht übermineralisiert. Das ist eben auch wichtig. Sie hat gesagt, ey, gerade bei Silizium, also nur an euch, wenn ihr jetzt denkt, ach, mein Pferd hatte vor 10 Jahren auch mal einen Herzton, jetzt haue ich Silizium rein. Sie meinte, ein Siliziumüberschuss kann richtig schlecht sein, da schuhen die aus sogar. Also da kann sein, dass sich so die Hornwand ablöst, wie auch immer. Also das ist jetzt super gefährliches Halbwissen. Auf jeden Fall kam Martin dann dazu, unser Hofbesitzer. Und sie sagte dann, ja, wie sind die denn hier mineralisiert? Und jetzt kommt's. Ey, und da wusste ich, das war wirklich der Goldmove, das Pferd dahin zu stellen. So, das ist so gut organisiert, das wusste ich gar nicht. Also, was diese Familie macht, diese Hofbesitzer, ist, die mineralisieren den Boden, wo die Pferde grasen. Mhm. Die nehmen einmal im Jahr Bodenproben, um zu gucken, was ist denn da jetzt wirklich angekommen. Und dann wird dementsprechend eben gedüngt, gemacht, getan. Die bekämpfen auch die Parasiten in der, also die machen das Weidemanagement mit Parasitenbekämpfung und die wechseln. Und zum Beispiel neulich wurden die alle entwurmt und dann wurden die konsequent auch 3 Tage später umgeweidet. Also sozusagen, wenn der ganze Scheiße raus ist. Ja, und ich finde das richtig toll. Und dann sagt er auch, ja, und im Winter, wenn Muni dann mit in den Laufstall geht, weil der soll ja erstmal noch weiterhin bei den Jungpferden bleiben, dann bekommen die ein Futter, eine Futtermischung, wo der ganz genau die Zusammensetzung berechnet hat, wo er meinte, da brauchen die dann nichts mehr. Natürlich kann man bei Muni dann nochmal hingehen, Mähne ausreißen und gucken, reicht das, was da drin ist, dem dann auch wirklich aus. Und das fand ich jetzt irgendwie nochmal doppelt beruhigend, dass ich dachte, nee, okay, das ist wirklich, der Schau macht nicht einfach nur Hafer rein und die Pferde kommen im Winter auf irgendeine Wiese, sondern weil der auch selber züchtet, das hat er auch ganz süß gesagt, der hat gesagt, ja, wenn ich will, dass was Gutes rauskommt, muss ich auch gut reinstecken. Also der hat ein 1A Weide- und Parasiten- und Futtermanagement.
Ja, mega gut.
Ja, das ist jetzt Gold wert. Und
ja, voll.
Ja, ich habe mir das jetzt auch so ein bisschen abgeguckt für meine kleine Shetty-Wiese hier in der Nähe unseres Zuhauses und werde mich damit nochmal ganz genau befassen. Ich weiß aber, dass im März ungefähr die Zeit wäre, die Wiese zu kalken. Das ist dann auch gut gegen Parasiten. Und dann nochmal entsprechend zu düngen oder andere Maßnahmen vorzunehmen. Und ich sammle hier, weil das wirklich auch super einfach ist, jeden Tag die Kacke weg. Weil gerade klein Boris, mein kleiner Fuchs, hat einfach wahnsinnig krasse Probleme. Der hat, ja, nachdem ich dem schön überdosiert eine Wurmkur reingedrückt habe, Würmer ausgeschieden für Alt und für Neues, war wirklich sowas von abartig. Und die vom Tierheim meinten so, erst tut uns voll leid, aber war halt schon mal so, der wurde auch schon mal stationär entwurmt. Der war ungefähr so wie Muni wohl auch mal drauf. Der ist jetzt auch gerade erst 3.
Schön.
Genau, und die haben gesagt, der Darm ist halt super kaputt, die Abwehr ist super schlecht. Und ich habe jetzt aber die Hoffnung, dass es hier besser wird, weil hier der Wurmdruck natürlich viel geringer ist.
Aber das wäre ja einfach mal interessant, auch vorher zu wissen, oder?
Das wusste ich vorher.
Okay.
Ja, das wusste ich vorher. Hab aber auch schon da gedacht, na gut, wenn die hier nur noch zu zweit stehen, es gibt keine Fluktuation, ich kann mich selber um die Hygiene kümmern, dann könnte ich das, glaube ich, gut in den Griff bekommen. Ich kann ihn gezielt zufüttern, das mache ich jetzt auch. Hab mich auch noch mal ein bisschen so mit parasitenfeindlichem, natürlichem Zusatzfutter auseinandergesetzt. Die kriegen jetzt beide auch noch ein bisschen Brennnessel dazu. Also klar, da kann man, glaube ich, anfangen, rumhühnern, machen, was man will. Auf jeden Fall versuche ich jetzt, das möglichst ja an der Basis gut zu managen, dass das bei den Minis gut läuft. Bei Muni kann ich mich geilerweise absolut auf meinen Stallbetreiber verlassen. Und das, finde ich, ist so viel wert, gerade wenn man jetzt mal doch gesehen hat, okay, wie schlimm kann es für Pferde werden oder sein, wenn die halt mal so einen richtigen Wurmschaden hatten oder Parasitenbefall.
Ja, die können dadurch ja auch Koliken kriegen, Magengeschwüre und so weiter. Da gibt's ja sehr viele
alles
Sachen. Oh Mann, aber klingt ja so, als würdest du all deine Tierchen so langsam auf eine gute Basis kriegen.
Ich hoff's.
Daran arbeite ich jetzt ja bei dem neuen Pferd, Mr. M, wie wir ihn getauft haben, auch. Denn da habe ich ja jetzt gerade bei mir auch bei Instagram in der Story ein erstes Entwicklungsbild in Farbe gepostet, weil der, ich habe es ja hier im Podcast schon gesagt, aber extrem dünn bei mir ankam. Mir ist da super wichtig zu sagen, dass das nicht irgendwie die Schuld von irgendjemandem ist. Das kann einfach passieren, in erster Linie durch Stress. Und ich habe da viel mit der Vorbesitzerin auch drüber gesprochen. Wir sind da im engen Austausch, wie der Werdegang dieses Pferdes ist. Und Punkt Nummer eins, was wir ja auch schon hier besprochen haben, ist, der wurde ja im Januar aus leider klassischer Boxenhaltung, Einzelhaltung auf die Wiese gestellt. Also im Anfang des Jahres wurde der in eine kleine Wallachherde gestellt, tagsüber nachts in der Box, auch den Sommer über eigentlich nachts in der Box, was sicherlich für so ein Pferd bei der Umstellung gar nicht so verkehrt ist. Es kommen aber viele Faktoren dazu, weshalb dieses Pferd nicht zunehmen konnte. Und dann kam eben der Transport über 5 Stunden zu uns dazu, was ihn auch gestresst hat, weshalb der dann einfach verdammt schlecht aussah. Und durch diese Gespräche mit der Vorbesitzerin, und by the way, einem vorweg finde ich das halt mega gut, dass sie den umgestellt hat, natürlich, und ist ja auch erster Schritt in die richtige Richtung gewesen, dass er bei uns eben auch jetzt draußen schlafen kann. Aber nichtsdestotrotz haben wir beide auch festgestellt, als wir uns viel über das Pferd unterhalten haben, dass diese Haltung, in der er bis jetzt war, nicht das Richtige für das Pferd war. Und das ist ja auch was, wozu wir immer wieder Nachrichten kriegen. Und auch heute erst habe ich wieder eine Nachricht bekommen, wo mir jemand geschrieben hat, ja, mein Pferd steht jetzt in einem Stall, wo es 24/7 Heu gibt. Die sind den ganzen Tag draußen, aber haben keine Rückzugsmöglichkeiten, keinen Schatten. Es sind sehr viele Pferde und ich frage mich, ob mein Pferd für diese Haltung geeignet ist. Für so eine Haltung, wo ich mir denke...
So eine?
Mann, das Ding ist halt... Genau, also erstens ist es halt nicht einfach nur getan mit einem Stall suchen, wo die Pferde den ganzen Tag rauskommen, sondern die Bedingungen müssen halt einfach stimmen. Natürlich muss man meistens irgendwo Kompromisse machen und es braucht Zeit, bis solche Pferde sich daran gewöhnen und damit muss man irgendwie auch rechnen. Und ich glaube, das ist was wir halt in all unserem Appellieren für artgerechte Haltung noch nicht so direkt angesprochen haben, dass man da einfach Zeit investieren muss, Geduld haben muss und halt leider damit rechnen muss, dass die Pferde extrem abbauen können, gerade wenn sie es über Jahre hinweg nicht kennen. Und ich kann das total verstehen, dass man da Bauchschmerzen mit hat und sich das überlegen muss lange, ob man das überhaupt macht und das dann auch auszuhalten. Und es lohnt sich einfach durchzuhalten. Das sieht man jetzt ja auch bei dem Mr. M bei mir, dass der jetzt innerhalb von 4 Wochen echt gut zulegt, weil wir eben alle Bedingungen optimiert haben. Ich hatte da eben gute Voraussetzungen. Erstens, weil ich es bei mir komplett selber machen kann, so wie es für das Pferd individuell gut ist. Und zweitens weiß ich ja eben von ihr, wie es vorher war und konnte mir eben meinen Teil denken, was daran nicht funktioniert hat. Und das sind mehrere Gründe. Zum einen, was mir jetzt auch nochmal aufgefallen ist, eben auch in der Konversation mit FollowerInnen, dass viele unterschätzen, dass geschlechtergemischte Herden ein großes Problem sind, meiner Meinung nach. Und auch, wenn zum Beispiel Stuten direkt am Zaun stehen. Das ist für viele Wallache ein Problem, auch wenn man es vielleicht nicht direkt so wahrnimmt. Aber achtet mal darauf, wiehert euer Pferd den anderen zu auf der anderen Seite? Steht es oft am Zaun? Ist es interessiert? Steht es abseits von der Gruppe? So, das ist einfach, und das wird bei diesem Pferd eben auch ein großes Problem gewesen sein, was da unterschätzt und vielleicht auch nicht erkannt wurde. Und das ist ja total menschlich und normal und man kann nicht alles wissen und beachten. Aber meine Erfahrung sagt mir, Geschlechter gemischt ist, sofern es nicht eine Zweierkonstellation ist, vielleicht auch eine Viererkonstellation, gerade bei älteren Pferden, ist das sicherlich auch nochmal was anderes. Aber grundsätzlich ist das ein enormer Stressfaktor, den man vielleicht nicht unbedingt nur sieht, weil ein Wallach aufspringt. Da gibt's auch ganz viele andere Sachen, die eben da ausschlaggebend für sind. Und ich glaube, das war mit so einem Gamechanger für dieses Pferd. Ja, und auch so Sachen wie, dieses Pferd stand dann da die ganze Zeit auf der Weide, alle waren auf der Weide und wenn man reiten will, holt man eins rein. Das heißt, das Pferd ist alleine im Stall. Ist für solche Kandidaten einfach krass Stress. Und wenn man eben solche Sensibelchen hat, dann muss man das irgendwie managen und vermeiden können. Also sei es notfalls an der Weide fertig zu machen und dann eben nur zum Reiten wegzugehen oder sich mit anderen abzusprechen, zusammen im Stall zu sein. Also es ist echt, es klingt auch voll kompliziert und schlimm und keine Ahnung, aber ich glaube, das ist einfach was unterschätzt wird und was eben die Vorbesitzerin anbelangt, fand ich das total süß. Ich weiß gar nicht, ob ich dir das erzählt habe, Lisa. Sie hat unseren Podcast gehört, eigentlich since day one, und hat oft auch, als sie mit dem Pferd in dem Stall, wo der leider halt nicht rauskam oder nur stundenweise alleine aufs Paddock, war sie oft mit ihm grasen und hat dann unseren Podcast gehört und sich dann gedacht, Mann, was mache ich hier eigentlich? Ich will, dass der rauskommt, ich will das ändern. Und das war da nicht so easy durch Abhängigkeitsverhältnisse und so weiter, aber sie hat diesen Riesenschritt gewagt und meinte halt auch, dass sie damit echt ganz schön auf die Schnauze gefallen ist, weil sie das Pferd aus vollem Training in diesen anderen Stall gestellt hat, dann selber, soweit ich das verstanden habe, gesundheitlich verhindert war und dem erstmal freigegeben hat, weil sie dachte, gewöhn dich an die Umstellung und du hast Zeit. Ja, und macht dann nach, also in der Winterzeit mal die Decke ab und fällt fast vom Glauben ab, weil das Pferd halt einfach echt enorm abgebaut hat. Und ich glaube, weshalb ich mit dir hier unbedingt darüber sprechen will, dass das echt kein Einzelfall ist, dass das vielen so geht.
Ja, also zum Thema gemischte Herde kann ich nur sagen, meine Erfahrung aktuell ist eine ganz andere. Die jungen Pferde sind gemischt, verrückterweise. Mhm. Und Muni ist ja nur in der Hengstgruppe aufgewachsen als Absetzer und Junghengst. Deswegen, also da nur mal, da gibt's sicherlich vielleicht oder auch andere, die jetzt vielleicht sagen, nee, bei uns funktioniert das aber gut. Bei uns übrigens, geiles Beispiel mit am Zaun stehen, rüberwiehern. Das macht mein Mini-Boris zu den anderen, das sind auch nur Wallache. Also da gibt's vielleicht auch noch weitere Stressfaktoren.
Klar, das wird da ein anderer Grund sein, dass eure halt einfach auch nur zu zweit sind und sich deshalb da auch dazugehörig fühlen. Und ich sage ja auch nicht, dass das grundsätzlich mit gemischten Herden nicht funktioniert. Ich finde es aber in der Regel, gerade bei Herden mit Fluktuation, was bei dir in der Aufzuchtsherde ja auch nicht so ist, und wo die Pferde rausgenommen werden über den Tag und so, finde ich es ungeeignet. Wenn man da ein unkompliziertes Pferd hat, das damit klarkommt, ist das natürlich kein Ausschlusskriterium. Ich würde sagen, Gott, stellt euer Pferd nicht in gemischte Herden. Das ist ja in vielen Stellen gang und gäbe. Aber gerade bei Pferden, die lange in Einzelhaft leben, glaube ich, ist das ein großer Stressfaktor.
Ja, und auch viele Reitbetriebe, wo ich auch mit Clini schon jetzt am Ende war. Also ich meine, früher war der auch zum Beispiel immer in einer gemischten Herde, damals in Knob noch, also bei Kiel. Dieses immer auf so 2-3er-Grüppchen und dann wird jeden Tag aber irgendwie das Stück auch gewechselt und stehen die mal neben denen und so. Also ich glaube tatsächlich, dass man da Pferden oft viel mehr zumutet, als man glaubt.
Mhm. Und es ist halt auch wieder das Thema Fluktuation und Veränderung und so. Also Pferde brauchen einfach Routine und das ist halt bei gerade so sensiblen, stressigen Pferden, sag ich mal, das viel Schlimmere, weil ich habe mir das ja auch gewünscht für dieses Pferd, aber tatsächlich ist er bei uns echt überwiegend tiefenentspannt. Aber eben, weil ich mir überlegt habe, anhand des Wissens, was ich von der Vorbesitzerin habe und alles, was sie mir so über ihn erzählt hat, ganz, ganz viel ändern konnte. Das heißt, meine Pferde sind ja vormittags im Stall. Mein Stallteam hat die Anweisung, ihn nicht als erstes reinzuholen, sondern eben also zuerst zwei andere und dann, gut, jetzt ist Mini gerade nicht da, aber sonst eben die anderen beiden, sodass er halt als letztes dann mit reinkommt, dass das immer gleich ist. Raus müsste er als erstes, damit er nicht die ganze Box auseinandernimmt und scharrt. Und ich bewege ihn auch immer mit als erstes, weil ihm das gut tut, weil er weiß, es kommt und dann wartet er so drauf und danach frisst er auch besser und entspannter. Und dann ist es auch gar kein Problem, wenn ich andere Pferde danach bewege, zum Beispiel seinen besten Buddy jetzt Dino, den kann ich dann auch von ihm wegnehmen und so und da wird nicht gewiehert, nicht geschart.
Dino hat jetzt einen echten besten Freund, nicht den zwangsbesten Freund Samba, er hat einen wirklich echten besten Freund. Das freut mich so sehr.
Freut dich für Dino. Was ist mit Samba?
Der kommt klar.
Der muss klar kommen, wenn das ist. Ja, also ich habe da wirklich versucht, alle Bedingungen zu optimieren und jetzt ist es tatsächlich auch so, dass ich den auch alleine reinholen kann und das für den echt in Ordnung ist. Der weiß, wo die sind, der weiß, wie die Abläufe sind, der hat auch Bock zu arbeiten und dadurch klappt es einfach wahnsinnig gut. Und ich glaube, was man da auch nochmal sagen kann, also wenn man wirklich ein Pferd so drastisch in der Haltung umstellt, finde ich es durchaus sinnvoll, die Pferde nur erstmal mit sich selbst klarzukommen und sie nicht zu reiten, aber man muss sie dann vorher abtrainieren. Das sind Sportler, wenn die wirklich was tun, muss man wirklich über einen längeren Zeitraum die Pferde, wie man sie auch antrainieren würde, abtrainieren, dass sie eben gewohnt sind, nichts Großartiges zu machen. Und dann finde ich das durchaus sinnvoll, gerade wenn man so sogar in Aktiv- oder Offenstelle den Stall wechselt, dass man da nicht bewegt. Ansonsten, glaube ich, bei Stallwechseln ist es sinnvoll, die Routinen beizubehalten, weiter zu reiten und so weiter. Aber wenn die Haltungsumstellung halt so drastisch für das Pferd ist, ist es, glaube ich, erstmal mit sich selber ganz gut beschäftigt. Aber da muss man das halt auch entsprechend vorbereiten. Und ja, ich finde das halt ganz, ganz gut und wichtig, dass wir hier auch mal über die negativen Seiten, sag ich mal, von Haltungsänderungen und Umstellungen sprechen, weil das natürlich dann auch da überwogen hat, das Gefühl, dieses Pferd auf der Weide, in der Herde, in Freiheit zu sehen. Und sie meinte, das war so wahnsinnig schön, der hat das so geliebt und war da so, so happy, ja, aber das rundherum war für den, oder auch das war für den halt trotzdem wahnsinnig aufregend und halt nicht gut vorbereitet.
Also, ja. Habe ich das richtig verstanden? Sie hat ihn dieses Jahr im Januar übernommen?
Nee, sie hat ihn schon länger gehabt, aber
so, im Januar
bis
raus.
Zu dem Datum genau nicht den Stall gewechselt, weil das eben ja aus beruflichen Gründen und so weiter auch eigentlich das Einfachste war und dann aber irgendwann auch erkannt hat, okay, sie will das für dieses Pferd nicht mehr.
Das heißt aber, diese Saison ist sowieso die erste Saison, wo er Weidegang richtig hat, wo er Herdenhaltung kennenlernt.
Ja.
Guck mal, was der allein schon in diesem Jahr aber für Veränderungen hinnehmen musste und jetzt auch zu dir, auch wenn du natürlich sagst, okay, jetzt scheint es wirklich gut irgendwie abgestimmt zu sein. Das ist ja trotzdem wahnsinnig viel, was der irgendwie jetzt gerade hinter sich
hat. Voll, und der schläft halt draußen, seitdem der bei uns, ich meine, ich denke mir mal, jedes Pferd wird hoffentlich in der Aufzuchtzeit das kennen und da das ja das natürliche Bedürfnis aller Pferde ist, ist diese Umstellung für alle machbar. Aber die Bedingungen müssen halt stimmen. Und ich glaube, für den ist es halt zum Beispiel auch extrem gut, dass wir jetzt eine kleine Gruppe haben, die auch konstant bleiben wird. Jetzt ist der Mini gerade weg, der wird aber irgendwann nochmal, irgendwann natürlich wiederkommen. So, und genau, also ich glaube, das ist da auch nochmal ein Kompromiss, den ich jetzt eingehen musste. Ich habe den ja eingegangen und begonnen damit, eben dadurch, dass Samba eben nicht so zum Toben verleitet sein soll, was er, by the way, mittlerweile macht, aber das ist jetzt auch okay.
Der ist auch also, super trainiert.
Ja, durchs Wasser, das stimmt. Aber der, genau, also ich glaube, es ist jetzt okay und gut und wichtig, dass er eben ein bisschen tobt, um sich da selber unter Belastung eben weiter das heilen zu lassen. Genau, auf jeden Fall da so ein bisschen aus der Not heraus war es halt mein Kompromiss, Samba mit Dino zu separieren. Ja, das ist jetzt für den Mr. M halt total gut, dass das eben so eine kleine Gruppe ist. Und eben mit vier würde ich es perfekt finden. Ist ja eigentlich auch so, der Mini ist ja leider aktuell noch nicht wieder da. Aber ja, der arme Kerl.
Du hast es ja auch schon gesagt, du kannst da einfach perfekte Bedingungen schaffen. Und ich weiß, dass es super schwer ist für viele Menschen überhaupt erstmal einen Stall zu finden, wo es, sagen wir mal, zu 80% der Idealvorstellung entspricht, was schon viel wäre. Und dann das auch noch so managen zu können, dass es wirklich ein smoother Übergang ist, dass man dem Pferd Zeit gibt. Ich weiß ja noch, als ich Moni damals geholt habe, den musste ich ja zu früh nach der Kastration rüberbringen, lange Fahrzeit in diese Herde stellen. Das war ja alles null ideal. Hatte ich aber auch die Quittung bekommen oder eher der kleine arme Knirps. Aber es ging nicht anders. Und es ist ja manchmal nur mal so, dass man dann irgendwie sagen muss, okay, Scheiße fressen muss ich irgendwie oder das arme Pferd in dem Fall. Aber on the long run zahlt es sich hoffentlich aus. Wie übrigens bestes Beispiel Fritzi. Ein Pferd, das nicht sozial gerecht aufgewachsen ist, die sich unheimlich schwer getan hat, die auch abgebaut hat, als ich sie umgestellt habe, auch zu einer blöden.
Und die da ja auch Leute gesagt haben, sie ist für die Haltung nicht geeignet, ne? Und du halt immer gesagt hast, sie braucht es halt. Ja, und genau das ist jetzt das Ding. Und genau, du hast aber sie auch jetzt ja ihren Jahr Zeit gegeben, sich daran zu gewöhnen. Und das kann ich natürlich auch verstehen, dass das nicht für jeden die Möglichkeit ist. Aber da gibt's halt viele Kompromisse. Und natürlich ist das nicht einfach. Aber ich finde, man sollte halt immer im Kopf behalten, dass das eigentlich jedes Pferd verdient hat und halt auch die Natur des Pferdes ist.
Aber wenn die es einfach nicht gelernt haben, also da kann ja auch manchmal die aktuelle Besitzerin da nichts für. Oder wenn das Pferd einfach, weißt du, du kaufst ein Pferd halt 9-10-jährig, wie zum Beispiel den Mr. M, was die Pferde alles schon erlebt haben oder eben auch nicht erlebt haben, sei es, wenn auch gut gemeint, keine geile Aufzucht. Wie, würde ich jetzt mal behaupten, so wie ich das nachvollziehen kann, bei Fritzi, was ich ja erst auch nicht verstanden habe, aber jetzt weiß ich, wie wichtig das ist, ein Kind auch in den Kindergarten zu schicken, damit es andere Kinder kennenlernt und Sozialverhalten lernt, ja.
Ja, super wichtig, genau. Und ja, also ich hoffe, dass diese Kette von Nachrichten, die wir immer kriegen mit lauter Leuten, die ihre Pferde erfolgreich umgestellt haben, jetzt nicht kleiner wird, weil wir jetzt auch mal die negativen Seiten hier ein bisschen aufzeigen. Aber ich glaube, das ist halt total wichtig, da auch drüber zu sprechen, weil darüber spricht halt irgendwie niemand oder zumindest nicht so viele, dass das halt nicht nur ist, auch stellt eure Pferde einfach raus, sondern dass das halt ein Management ist, dass das schwer sein kann, dass man da aushalten muss, Geduld haben muss und die Pferde körperlich auch zurückstecken. Wobei ich dazu auch nochmal sagen muss, ist so krass, wie auch die Leute bei mir im Stall und rundherum das Pferd bemitleiden und sagen, oh Gott, der Arme, der sieht ja so schlecht aus. Da denke ich mir, aber bei Menschen hat man mit eher sehr schlanken Menschen auch nicht unbedingt Mitleid. Und bei Pferden
wenn sie schlecht aussehen,
neigen wir irgendwie dazu. wenn die schlecht aussehen, schon, das stimmt. Aber es ist ja wissenschaftlich erwiesen, dass die Pferde in Deutschland grundlegend viel zu dick sind. Und das Problem ist, dass wir das schön finden.
Ja.
Dass viele das schön finden, wenn die Pferde so super rund sind und so. Und Sportler müssen eher schlank sein als rund. Und das ist halt nochmal was, also worauf ich hinaus will, ist ja eigentlich einfach, dass der doch viel besser dran ist, dass er zu dünn ist und es aufbauen kann, als dass er so fett ist.
Aber ich erinnere noch an den O-Ton, den wir eingangs gehört haben, zu dünn, das kann halt dann auch schnell, also wenn es an allen Ecken und Kanten fehlt, gut, nun fütterst du dem ja trotzdem zu, das heißt nicht, dass er dick wird, aber dass zumindest sein Nährstoffbedarf gedeckt ist.
Und der sah ja nicht so mangelernährt aus wie Muni zum Beispiel, ne? Also ich habe ja auch eine große Einkaufsuntersuchung bei dem machen lassen, wirklich all in, und da steht in dem Bericht halt auch, dass er ausreichend ernährt ist, okay. Aber halt nur ausreichend so. Also der sieht auch immer noch hager aus und das sah schon echt Sünde aus. Die verlieren dadurch ja auch total an Ausdruck und so, aber der war jetzt nicht mangelernährt, unterernährt.
Und ich erinnere nochmal total gerne an die, ich glaube, eine unserer meistgeteilten Folgen hier bei Stabletainment in den letzten Monaten, die Folge mit der Futterberaterin und Pferdewissenschaftlerin Konstanze Röhm, die gesagt hat, gebt euren Pferden auch Zeit zuzunehmen. Mästen ja. ist nicht die Antwort auf ein dünnes Pferd. Es dauert, und sie hat gesagt, es darf auch ein Jahr dauern oder anderthalb Jahre dauern. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ihr könnt euch die Folge auch gerne nochmal angucken. Es ist so, ich glaube, 10 Wochen liegt das zurück, wo sie gesagt hat, davon kann man sich auch verabschieden, dass man das Pferd in kürzester Zeit rund füttert. Nein, die brauchen ihre Zeit und
ja,
das muss
das
natürlich...
Ja, das ist auch wichtig, dass du das nochmal sagst. Genau, weil da kriege ich jetzt natürlich auch ganz viele Nachrichten. Oha, wie hast du das hinbekommen? Und es ist in erster Linie Stressreduktion. Stressreduktion, ja. Management, das wirklich für ihn so anzupassen, dass die Bedingungen bestmöglich sind. 24/7 Heu, ein bisschen Gras knibbeln die da auch und füttert dem natürlich ein bisschen was zu, aber ich messe den nicht. Der ist weit weg von Messen, was auch überhaupt nicht funktionieren würde, da ich den ja auch gerade symptomatisch auf Magengeschwüre behandle. Also oder Magenschleimhautentzündung, wie man es nennen mag in dem Zusammenhang, und das auch anzuschlagen scheint. Ne? Also das, wir sind gerade jetzt schon beim Ausschleichen, also ich mache das über 8 Wochen und da haben auch viele gefragt, was ich da genau mache. Ich habe mich da mit Tierärzten besprochen und auf Empfehlung behandle ich den tatsächlich medikamentös, wie man eben ein Pferd mit diagnostizierten Magengeschwüren behandeln würde. Mhm. So, also mit Medikamenten.
Ein Protonpumpenhemmer vermutlich.
Genau, den herkömmlichen Weg.
Ja.
Ja, Omeprazol und aber auch Sucrabest. Also das ist ja gerade bei Stress nimmt man ja das. Aber das muss man halt mit Tierärzten besprechen. Man kann das prophylaktisch geben. Es gibt auch viele Leute, die Pferde mit Magengeschwüren hatten, die dauerhaft sowas füttern. Ist auch die Frage, ob das so richtig ist. Aber also das ist jetzt nicht so wie bei, keine Ahnung, einem Entzündungshemmer oder einem Antibiotikum, dass man das nicht einfach so reinhauen kann, sondern wenn der Verdacht naheliegend ist, ist es manchmal stressfreier für das Pferd, eben noch nicht den Magen anzugucken, sondern erstmal zu behandeln und dann zu gucken.
Übrigens auch eine super sinnvolle Maßnahme bei Stresssituationen, die planbar sind, wie zum Beispiel ein Umzug. Also Muni hat auch eben so eine Paste schon ein paar Tage vor dem Umzug bekommen oder vor Klinikaufenthalten, während der Zeit und danach. Wichtig ist, dass man, das hat Kathleen mir mal erzählt, nicht sagt, oh, der kriegt eine halbe jeden Tag. Das kann man machen, wenn man es ausschleicht, sondern dass man erstmal, wenn man es beginnt, aber das müsst ihr euch mal mit eurem Tierarzt absprechen, immer die volle Portion reinmacht, weil die, oh Gott, lass mich, also irgendwie diese Vorgänge im Körper erst, also die brauchen einmal die komplette Information, so jetzt musst du funktionieren. Mhm. Du kannst nicht einschleichen und ausschleichen oder sagen, ach, der kriegt jetzt mal ein bisschen, weil er hat ja eigentlich nichts und das ist ja nur prophylaktisch, sondern wenn, dann richtig. Und ist aber auch interessant, aber fragt da mal eure Tierärztin, euren Tierarzt. Das wollte mal so,
sagen, also,
by the way. Ja, weil das habe ich öfter mal falsch gemacht. Ne? Ach, dann kriegt er eine halbe Gastrogard oder whatever. Und dann hat sie gesagt, du, nee, dann kannst du das auch lassen. Also er muss schon jetzt einmal richtig und dann kannst du es wieder ausschleichen. Aber ja.
Das finde ich aber auch, gut, da wollen wir jetzt gar nicht unbedingt weiter drüber sprechen, aber da gibt es auch unterschiedliche Meinungen, weil das weiß ich jetzt zum Beispiel bei Mini in der Klinik, dass da eben aufgrund von einer Magenempfindlichkeit dauerhaft ich glaube, ein Drittel Gastrogard gefüttert wird, weil das...
Kann auch sein, dass ich mich da vertue, weil es zu dem Zeitpunkt tatsächlich indiziert war.
Also wenn es vorbeugend begleitend ist, ist es, glaube ich, was anderes.
Ja, hast du recht. Es kann sein, dass ich mich jetzt korrigieren muss. Kathleen wird das auch hören und sich sicherlich noch dazu äußern. Ich glaube, als Muni aufgestallt wurde nach dem Klinikaufenthalt, hat er beim Fressen so super hektisch gefressen und sich so mit dem das Vorderbein in die Luft gehalten, gewedelt.
Das heißt, der Verdacht war schon da.
Ja,
und dann
so war
volle
das.
Dosis, ja? Genau, das ist ein bisschen was. Also ja, aber wie gesagt, das sind hier nur so ein bisschen unsere Erfahrungen und ich glaube, das stößt halt vielleicht dahingehend an, dass man sagt, ja Mensch, okay, vielleicht bespreche ich das mit meinem Tierarzt und frag mal, was für Möglichkeiten es gibt. So ist das eher von uns gemeint.
Mit Medizin natürlich sowieso nie von alleine rumhampeln, aber da kann man eher es eher gut machen, anstatt was falsch machen. Das ist, glaube ich, bei diesen Magensachen. Also
ja,
zumindest bei den Medizin.
Auf jeden Fall kurzfristig, genau. Okay, yes. Also ich freue mich schon wahnsinnig auf das Feedback, was wir zu dieser Folge bestimmt kriegen werden.
Ja.
Und ja, fahre jetzt gleich ins Stall.
Das hört sich gut an. Ich gehe gleich erstmal wieder runter zu meinen Mini-Chatties. Die machen mich absolut happy. Gestern lag einer bei mir einfach mitten im Garten. Dann sind sie ins Haus gegangen. Die sind jetzt neuerdings auch im Haus. Die sind unten, das muss ich ganz kurz noch beschreiben, weil das so niedlich war. Unser Haus ist am Hang gebaut. Das heißt, du gehst, wenn du vorne zur Haustür reingehst, ebenerdig rein, dann kannst du in den Keller, also denkst du, du gehst in den Keller gehen und bist wieder auf Gartenebene. Also so am Hang ist es gebaut. Mhm. Und auf Gartenebene heißt, wenn ich die Ponys im Garten lasse, die können dann natürlich unten reinspazieren. Unten gibt es...
Wenn man die Tür auflässt.
Ja, wenn man sie aus Versehen auflässt und die Ponys reinlockt. Und da sind zwei Zimmer, die beide eine Balkontür haben zur Terrasse und auf der Rückseite natürlich zusammen über einen Flur verbunden sind. Diese Ponys sind gestern wie Zirkusponys immer im Kreis durchs eine Zimmer rein, in den Flur rumgetrapselt, haben sich im Spiegel angeguckt, wieder auf der anderen Seite raus, dann irgendwann wieder rein, dann standen die da ewig rum, haben immer so rumgeguckt, nochmal ins Badezimmer geguckt und wieder raus. Also ich glaube einfach...
Haben sie auch schon reingekackt?
Ja, Boris hat ein bisschen so einen ganz kleinen Schiss, also der hat einfach gerade leider Kotwasser an dieser Stelle. Ja, ach, wir schön. Sind da schon in Therapie und Behandlung, alles gut. Aber die kommen tatsächlich, wenn die im Garten sein dürfen zum Grasen, weil das Gras ja auch relativ hoch war, in Anführungsstrichen hoch, also so, dass ich es eigentlich mal hätte Rasen mähen müssen, außer wenn es die Points gemacht. Die kommen zum Äppeln auf die Terrasse. Ich find's natürlich mega, weil ich von da aus die Äppel direkt ins Beet befördere als Dünger. Mein Freund findet das, sagen wir mal, so mittel. Der findet das nicht geil. Die Ponys kommen zum Scheißen halt einfach.
Oh Mann, das klingt so richtig nach Traumleben. Ich bin gespannt, was euer Kind da irgendwann so sagt.
Weißt du, was neulich eine Followerin geschrieben hat? Die hat gesagt, ich lieb's, deine Stories zu gucken. Es ist wie die Flodders auf dem Immenhof. Und das fand ich so witzig.
Wenn man es mit Humor nimmt, auf jeden Fall. Oh Mann. Also, viel Spaß mit den Ponys in der Wohnung. Also, eigentlich hättet ihr euch den Stall also sparen können. Wenn es regnet, kommen sie halt zu euch rein und vielleicht irgendwann auch ins Bett.
Das würden die sofort machen. Ich habe auch überlegt, ob ich das Schlafsofa ausziehen soll, dass sie die Möglichkeit haben, sich darauf zu legen. Aber ich glaube, dann kriege ich echt Ärger.
Okay, Lisa, wir beenden diese Folge erst, bevor dann noch mehr Fantasien dazukommen.
Also, gute Besserung ganz besonders an Mini.
Danke.
Und bis nächste Woche.
Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.